Treuer himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken, jetzt auch für die Tage, die du uns schenkst, die gemeinsamen Tage. Und dass wir jetzt in die Psalmen eintauchen dürfen. Und es ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir auch erkennen können, welchen großen Wert die Psalmen haben für unseren Geist, für unsere Seele. Dass wir erkennen können, wie sie uns auch eine Hilfe sein können, wenn wir im Alltag stehen und mit so manchen Nöten zu kämpfen haben. Gib du uns Gnade, dass wir hier in rechter Weise da uns hineindenken können. Schenk, dass auch ein Austausch stattfinden darf, dass wir auch voneinander profitieren können, dass wir uns einfach gemeinsam über dein wunderbares Wort freuen können. Hab von Herzen Dank. Hab Dank, dass du jetzt auch diesen Abend in besonderer Weise in deine Hände nimmst und uns führst und leitest. Gib du Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Amen. Ich möchte beginnen mit einem Bild. Und zwar habe ich dieses Foto von einer Bekannten bekommen. Das hat man in den USA aufgenommen in einer Höhle. Und das Schöne ist, da kommt gerade so, kommt da so ein bisschen Sand herunter und das Licht scheint oben hinein. Und das Bild hat mir irgendwie, hat mich angesprochen, weil ich gewisse Parallelen auch sehe zu den Psalmen. Ich habe in den letzten Wochen die Psalmen natürlich versucht intensiv zu studieren und habe gesehen, dass die Psalmisten an unheimlichen Nöten gelitten haben. Wenn ich daran denke, was Psalm eigentlich wörtlich übersetzt heißt, es heißt nämlich Lobende. Man kann sagen, also die Psalmen, das sind eigentlich Verse, wo man Gott gesungen hat, man hat Gott gelobt und gepriesen, aber wenn ich dann den Text lese von vielen Psalmen, natürlich nicht von allen, es gibt viele sehr fröhliche Psalmen, freudige Psalmen, Psalmen, wo man gejubelt hat, aber es gibt auch Psalmen, wo unglaublich viel geklagt wurde. Wo ich auch ein tiefes Jammern heraushöre, ein Frustriertsein. Man ist manchmal ganz tief unten. Also wir werden sicher in diesen Tagen den einen oder anderen Psalm sehen, wo der Psalmist wirklich ganz tief am Boden war. Und da hat man wirklich den Eindruck, das ist mehr Klagelied als Loblied. Die Psalmen zeigen uns eigentlich, dass eben beides zusammengehört in unsere irdische Existenz hinein, nämlich die Höhe und die Tiefen. Und hier in diesem Bild sieht man eigentlich so viel Dunkles. Ja, da hinten in der Ecke ist es ganz dunkel und dann diese Grautöne und diese verschiedenen Wellen. Und in der Mitte ist so ein Licht durch diesen Sand, der herunterfällt, und am Boden ist es dann ganz hell und man weiß natürlich, durch ein Loch oben scheint die Sonne herein, aber hier auf diesem Bild sieht man ja eigentlich nicht, wo genau das Licht reinkommt, und so empfinde ich die Psalmen auch ein Stück weit. Man ist in einer dunklen Welt, aber Gott leuchtet durch seinen Geist in unseren Geist und in unsere Seele hinein und schenkt uns hier auch immer wieder ganz besonders Hoffnung, auch Freude, obwohl alles um uns herum manchmal sehr dunkel erscheint. Psalmen sind ja einerseits Lieder, andererseits kann man sagen, dass die Psalmen auch eine Art Gebetsanleitung sind. Wenn wir die einzelnen Psalmen anschauen, dann merken wir, der Psalmist ist in irgendeiner Situation drin, spürt in dieser Situation entweder überfließende Freude, einen großen Jubel oder aber auch wirklich tiefe, tiefe Niedergeschlagenheit. Und was macht ein Psalmist? Er äußert das, was er empfindet. Zuerst schreibt das wahrscheinlich nieder, ich weiß nicht, vielleicht haben die einen oder anderen auch direkt angefangen zu singen. David hat ja viel gesungen, er hat ja meines Wissens auch mit der Leier gespielt und er wurde ja an den Königshof von Saul berufen, wo er dann gesungen hat, gespielt hat und das hat den Saul sehr beruhigt, das war sehr wohltuend. Das Singen ist halt etwas, aus meiner Sicht auch etwas Wichtiges. Manche Christen sagen, ja, Singen, das ist so eine seelische Angelegenheit und hat nicht viel mit dem Geist zu tun. Mag sein, dass durch das Singen die Seele sehr stark angesprochen wird, aber wir sind nun einmal Menschen aus Geist, Seele und Leib und unser Geist wurde durch den Geist Gottes erneuert, belebt, aber unsere Seele, die befindet sich auf dem Weg. Und sie hat natürlich viele Dinge von früher her, alte Erfahrungen, alte Gefühle, Emotionen und so weiter, Empfindungen, die sie noch mit sich herumträgt. Und wenn man einerseits das, was man persönlich erlebt hat, in einen Text fassen kann und das dann auch noch singen kann, dann wirkt sich das aus meiner Sicht auf die Seele sehr positiv aus. Das hat also einen stärkenden, auch einen, ich möchte fast sagen, reinigenden Charakter auf die Seele. Es erfrischt die Seele. Die Seele kann hier ein Stück weit auch richtig durchatmen. Und deshalb darf man das Singen von geistlichen Texten darf man auf keinesfalls unterschätzen oder sagen, ach ja, ich möchte ein geistlicher Christ sein, mit dem Seelischen habe ich nichts mehr zu tun. Ich denke, das ist falsch, weil gerade auch die Apostel machen immer wieder darauf aufmerksam, dass die Seele ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Wenn zum Beispiel Jakobus sagt, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf welches vermag eure Seelen zu erretten. Oder Jesus sagt, durch Ausharren gewinnt ihr eure Seelen. Das heißt, der Geist ist eigentlich durch den innewohnenden Geist Gottes gerettet in diesem Sinn, aber die Seele ist noch in einem Lernprozess drin, in einem Entwicklungsprozess drin und es ist für sie eine große Hilfe, wenn sie das, was sie erlebt, auch manchmal zwischendurch niederschreiben kann und dann eben auch singen kann, weil das prägt auch ein Stück weit das Unterbewusstsein und das ist aus meiner Sicht auch sehr kostbar. Also vielleicht ist es ja so, wenn wir diese Woche miteinander die Psalmen anschauen und auch die ganzen Höhen und Tiefen der Psalmisten, dass der eine oder die andere inspiriert wird und denkt, eigentlich wäre es schön, wenn ich auch mal das, was mich persönlich beschäftigt, ganz persönlich, da wo ich jetzt drinstecke in meinem Alltag mit meiner ganzen Not, wenn ich das einfach mal versuche, so wie eine Art Psalm für mich schreibe. Ich schreibe meine Empfindungen auch, meinen Frust, den ich empfinde, wo ich Fragen habe mit den Wegführungen Gottes, wo ich aber auch immer wieder mich daran erinnern möchte, was der Herr mir Gutes getan hat. Und wenn man das so in einen Text verfasst, kann man sich vielleicht ein bisschen auch noch besser in einen Psalmisten hinein versetzen. Und ich glaube, das ist etwas sehr Kostbares. Denke ich, dass die Psalmen auch gerade in der Seelsorge eine entscheidende Rolle spielen, wenn wir in der Seelsorge an uns selbst oder an anderen natürlich, sofern man seelsorgliche Gespräche hat, wobei ich glaube, wenn man mit dem Geist Gottes verbunden ist und auch wirklich sich führen lassen möchte vom Geist, dass man sehr oft in ein seelsorgliches Gespräch hineinkommt, ohne dass man es merkt. Also das kann ein Gespräch sein mit der Nachbarin oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer, das ist ganz egal, in der Familie, man kommt irgendwie in ein Gespräch und der andere hat ein Problem und wenn der Geist uns dann inspiriert, dann gibt es plötzlich ein Gespräch und wir werden seelsorglich tätig, aber registrieren das vielleicht nicht einmal. Und die Psalmen sind eine sehr gute Grundlage, auch für die persönliche Seelsorge, aber auch für einen selbst. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Möchte man da weiterfahren? Ein möglicher Seminarablauf. Also es geht einerseits in diesen Tagen um eine Vertiefung von verschiedenen Themen im Spannungsfeld zwischen Welterfahrung und Gottes respektive Glaubenserfahrung. Ich werde dann nachher noch etwas zu diesem Begriff Welterfahrung sagen. Wir alle leben in diesem Spannungsfeld, dass wir einerseits erfahren haben, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder hier drin schon Glaubenserfahrungen gemacht hat. Ich kenne euch ja noch zu wenig, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Einerseits haben wir Glaubenserfahrungen gemacht, aber andererseits haben wir auch Welterfahrungen gemacht, die zum Teil der Glaubenserfahrung geradezu widerspricht. Und das erzeugt natürlich ein Spannungsfeld und dieses Spannungsfeld sehen wir in sehr vielen Psalmen. Wir werden das noch sehen. Also, dass wir hier diese Themen vertiefen. Eigentlich hatte ich mir zum Ziel gesetzt, alle 150 Psalmen durchzumachen. Das ist mir nicht gelungen, weil es eine riesige Arbeit ist und ich musste... Das liegt ein Stück weit damit zusammen, dass ich es auch von der Arbeit her unterschätzt habe. Auf der anderen Seite musste ich dann auch hier auf der Langensteinbacher Höhe mal für 3 Vorträge einspringen. Das war nicht geplant, jetzt vor 2-3 Wochen. Und da habe ich dann auch ein bisschen Zeit verloren. Ich habe jetzt bis Psalm 56 habe ich mich mal durchgearbeitet und habe dann versucht, die einzelnen Verse zu gewissen Themen zuzuordnen. Natürlich überschneiden sich einzelne Verse natürlich in mehreren Themen, aber ich habe mal versucht, die einzelnen Verse, die mir ein bisschen herausgestochen sind, diesen Themen zuzuordnen. Also da habe ich jetzt zum Beispiel, wenn wir das Inhaltsverzeichnis anschauen, die Empfindungen, also so Emotionen, Gefühle der Psalmisten, dann in Vers, also auf Seite 4, dann, was ja auch ein Punkt ist, sind ja die Hass- und Rachegedanken der Psalmisten. Ich glaube, das müssen wir auch einmal näher anschauen, weil das ist ja das, was im christlichen Glauben immer ein bisschen uns befremdet. Wir wissen vom Herrn Jesus, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Und dann liest man von irgendwelchen Hass- und Rachegedanken, dass wir das vielleicht auch mal ein bisschen anschauen. Dann gibt es natürlich auch törichte Gedanken, die erwähnt werden von Psalmisten oder manchmal auch dummes Verhalten. Gibt ja zum Beispiel Asaph in Psalm 73 selber zu, ich war dumm vor dir, ja. Wir werden auch diesen Psalm noch ein bisschen näher anschauen. Dann gibt es ein altes Bewusstsein, ein neues Bewusstsein. Dieses neue Bewusstsein kommt natürlich sehr stark zum Ausdruck. Das ist einerseits der Glaube, das Vertrauen, die Erkenntnis, Weisheit der Psalmisten, dann auch die Verheißungen. Verheißungen sind gerade auch sehr wichtig in Bezug auf unsere Empfindungen, auch in Bezug auf die Hoffnung, weil die Hoffnung spielt ja gerade in unserer Seele auch eine ganz große Rolle. Hoffnung und Erwartung im Psalm, natürlich auch die Prophetie. Dann haben wir das Erleben, was die Psalmisten so erleben, die Not und Bedrängnis, dann Zeiten der Freude und Glückseligkeit und dann auch das Verhalten ist dann etwas, was wir vielleicht ein bisschen näher anschauen können. Die Psalmisten und ihre Fragen, das Klagen und Stöhnen, was die Psalmisten wollten, die Bitten der Psalmisten, das Danken, die Anbetung, was die Psalmisten taten und dann die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, Fehlverhalten im Leben und dann ein Teil auch Seelsorge, wobei Seelsorge umfasst ein Stück weit natürlich alles. Die Gefühle, die haben natürlich auch etwas mit der Seelsorge zu tun. Ermahnung und Ermutigung in den Psalmen und Heilung, Veränderung und Erneuerung in den Psalmen. Also es sind einfach Bibelstellen, die dann, wo ich dann versucht habe, entsprechend ein bisschen zuzuordnen. Jetzt, manchmal habe ich noch ein paar Gedanken dazu geschrieben, aber meistens ist es nur eine Einteilung von Bibelversen. Dann habe ich angefangen, die Psalmen zu katalogisieren oder kategorisieren, und zwar nach Psalmen, nach Autoren. Geht leider auch nur bis Psalm 56. Wenn ich irgendwann Zeit habe, mache ich das mal noch fertig, ja. Dann, wem dieser Psalm ist, also da heißt sehr oft den Chorleiter. Und wenn man dann zum Beispiel schaut, den Chorleiter, dann sieht man zum Beispiel Psalm 4, 5, 6, 8, 9 und so weiter. Das sind alles Psalmen, die unter dem Begriff den Chorleiter sind. Und bei den Psalmen habe ich dann jeweils so einen Satz oder zwei, drei Sätze, die mir in diesen Psalmen besonders hervorgestochen sind, habe ich dann hier reingenommen. Oder es ist so eine kurze Zusammenfassung des Psalmes, so ein bisschen der wesentliche Inhalt. Dann, mit was es gespielt wurde, mit Saitenspiel, mit Flöten, auf der Schemit. Dann gibt es die Art, einige werden als Psalm bezeichnet, andere als Schikajon, dann als Miktam, Gebet, als Maskil und so weiter. Dann nach welcher Art, da gibt es nach Igit, nach Hirschbuder, Morgenröte, das dürfte die Melodie gewesen sein, zum Gedächtnis und dann in der Kategorie quasi so, welcher Psalm schwergewichtig beinhaltet. Das ist mehr so ein bisschen als Übersicht. Also einerseits diese Themen, die ich hier habe, ein bisschen vertiefen. Wäre dann schön, auch wenn aus der Runde ein paar Gedanken da noch einbezogen werden könnten. Dann die Betrachtung einzelner Psalmen, habe ich ja auch im Programm drin. Austausch von Erfahrungen im Zusammenhang mit den Psalmen und Psalmen als Grundlage für das Gebet, was man vielleicht auch mal machen könnte, dass man einen Psalm einfach vielleicht als Abschluss der Stunde zwei, drei Verse liest und dann im gemeinsamen Gebet auf die Psalmworte eingeht. Dann habe ich gedacht, könnten wir heute noch eine kurze Vorstellungsrunde machen, wo jeder Name und Wohnort vielleicht mitteilt. Und dann wäre es noch interessant, wenn man sagen könnte, welche Bedeutung für euch die Psalmen haben. Also in eurem Leben, welche Bedeutung haben die Psalmen? Und für mich wäre es natürlich auch interessant, ein bisschen die Erwartungen hier einzugehen. Ich fange mal mit mir an. Ich möchte mich auch natürlich kurz vorstellen. Das kennen mich glaube ich noch nicht alle. Mein Name ist bekannt, ich bin 52 Jahre, werde bald 53 und habe vier Kinder, vier Schwiegerkinder, sechs Enkel und der siebte Enkel ist auch schon im Anzug. Freue mich natürlich sehr, meine liebe Frau ist leider dieses Jahr im Frühjahr verstorben. Ich habe bis vor 10 Jahren hatte ich ein Architekturbüro und wurde dann vor etwas mehr als 10 Jahren in den vollzeitlichen Dienst berufen, so dass ich heute freier Prediger bin, der ganz verschiedene Gemeinden besucht, also da, wo ich eingeladen werde und da, wo es irgendwie passt, gehe ich dann hin und halte Seminare oder Bibelstunden, Predigen, Vorträge und so weiter. Bin aber freischaffend, das heißt, ich bin nicht bei einer Gemeinde angestellt, sondern selbstständig. Ich bin beim Herrn. Ich habe nur einen Chef über mir. Das ist schon eine ganz genaue. Er hat hier dieses Haus gebaut, geplant und als mein Papa hier die Bauleitung gemacht hat. Mein Opa war der Architekt, mein Papa war so ein bisschen am Ort der Bauleiter, da bin ich hier geboren, in Karlsruhe. Also meine Mama war, die haben hier gearbeitet, war hochschwanger und habe mich dann in Karlsruhe geboren. Allerdings bin ich dann nur etwa ein halbes Jahr hier, war ich hier und dann sind wir in die Schweiz gezogen und ich bin dann in der Schweiz auch aufgewachsen. Also meine Mutter war auch Deutsche oder ist Deutsche. Mein Vater Schweizer, der lebt aber auch nicht mehr. Und das ganze Lavö ist ein bisschen Familie Wuhl, denn der große Saal hat mein Papa geplant, das vierte OG mein Bruder und der Glaskorridor und der kleine Saal habe ich noch geplant. Also das ist so ein bisschen ein drei Generationen. Aber wie gesagt, ich bin seit 10 Jahren nicht mehr tätig als Architekt, sondern eben im Dienst des Herrn. Und das macht mir auch viel Freude.
Und wo wohnen Sie in der Schweiz?
Frauenfeld, das ist nicht so weit von Konstanz in Konstanz. Genau. Also so 15 Minuten mit dem Auto. Allgemeine Einleitung geben, die hier auch am Anfang steht. Was mir einfach wichtig ist, gerade in Bezug auf die Empfindungen auch der Seele. Die Seele, die ist ja wie alles praktisch in dieser Welt, ist die Wellenbewegungen ausgesetzt. Selbst ein Prophet Elia hatte ja Gemütsbewegungen, wie das Jakobus, oder schreibt es Petrus, nein, ich glaube Jakobus, dass man einfach darunter zu leiden hat. Auf der einen Seite erlebt man ganz gewaltige Dinge und auf der anderen Seite ist man wieder völlig am Boden. Wenn ich jetzt an Elia denke, er hatte Gewaltiges erlebt auf dem Berg Karmel. Es geschah ein Wunder, Feuer kam vom Himmel und hat den Altar aufgefressen und Gott hat sich total mächtig erwiesen und in seinem Eifer hat er dann die Baalspriester abschlachten lassen und dann kommt so eine Morddrohung von Isabel, der Königin, und sagt, morgen werde ich dich so machen, wie du meine Baalspriester umgebracht hast. Und er bekommt es mit einer riesigen Angst zu tun und rennt, was er rennen mag, und dann irgendwo schläft er dann ein unter einem Strauch und am liebsten würde er sterben. Also das ist ja ein Spannungsfeld, oder? Ganz gewaltige Wunder Gottes erlebt man und man kann vollmächtig wirken und dann plötzlich kommt so eine Morddrohung, statt dass Elia gesagt hat, ja, also der Herr habe ich bisher behütet und bewahrt und ich muss mich doch nicht fürchten vor dieser Isabel. Nein, er bekommt eine unglaubliche Todesangst und rennt, was er kann, und dann am liebsten würde er sterben. Also dieser unglaubliche Gegensatz, dass die Seele vielleicht sehr hoch und dann einen Tag später ist sie wieder ganz unten. Und das heißt, wie alles in dieser Welt ist auch unsere Seele einer Wellenbewegung ausgesetzt und wir wünschen uns ja, dass wir diese Wellenbewegung etwas abflachen könnten oder entsprechend durch den Glauben auch ein Gegengewicht schaffen können in dieser Wellenbewegung, wenn wir zum Beispiel ganz unten sind. Und da geben uns die Psalmen auch wirklich Möglichkeiten. Das heißt zwar nicht, dass wir dann verschont bleiben, ja, dass wir keine Niedergeschlagenheit mehr spüren, das, das Versprechen würde ich nie sagen, solange wir hier in diesem Körper sind, aus Fleisch und Blut, werden wir mit Rückschlägen, mit Tiefs zu kämpfen haben, aber man lernt mit der Zeit auch in diesen Tiefen am Glauben festzuhalten, auf den Herrn zu schauen und merkt dann, wie das durchträgt. Und da machen uns die Psalmen ganz wunderbare Dinge vor. Also die natürlichen Empfindungen der Seele sind ein Produkt der Veranlagung. Also wir haben ja eine bestimmte Grundveranlagung und da schaue ich immer wieder, wenn ich meine Enkel oder Kinder sehe, die haben in die Wiege, haben die schon eine Veranlagung bekommen und die sind zum Teil total unterschiedlich. Der eine ist von Anfang an war der so und der andere war ganz anders. Ohne dass wir irgendwie erzieherisch etwas gemacht hätten. Das ist also eine gewisse Grundveranlagung da und dann macht man natürlich in dieser Welt Erfahrungen, je nachdem, wo man aufwächst, in welcher Umgebung, welche Position man innerhalb der Familie hat und so weiter und so fort und entwickelt dann gewisse eigene Strategien, wie man mit dem Leben klarkommt und mit diesen Strategien macht man natürlich auch wieder Erfahrungen, die ganz individuell sind und je nachdem auch zum Teil sehr, sehr schwer. Also, wir haben einfach, jeder hat so mit seinen Empfindungen zu kämpfen und das ist absolut normal. Und jetzt wirkt Gott durch seinen Geist, wenn wir zum Glauben gekommen sind, wirkt er in unser Leben hinein. Der Heilige Geist ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch die Liebe Gottes, wie wir in Römer 5, Vers 5 lesen. Und jetzt wirkt der Heilige Geist von innen her, er bewirkt eine Erneuerung und der Geist ist jetzt mit Gott verbunden und jetzt geht es darum, dass die Seele im Prinzip von diesem Geist immer wieder neu inspiriert wird. Wir haben ja vielleicht schon oft gesehen in den Psalmen, dass da heißt es zum Beispiel, was bist du so aufgelöst in mir, meine Seele? Da kann man sich natürlich fragen, wer spricht hier eigentlich? Und der Psalmist sagt, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Ich persönlich denke, dass der Geist, der vom Geist Gottes inspiriert wurde, der Seele zuspricht. Also unser eigener Geist, natürlich in Verbindung mit dem Heiligen Geist, spricht der Seele zu und unser Geist macht an unserer Seele Seelsorge. Also, und ich finde ja Seelsorge eine ganz wertvolle und gute Sache, aber ich glaube, wir sollten auch lernen, an uns selber Seelsorge zu machen. Das ist ganz wichtig und das haben die Psalmisten haben das begriffen, an sich selbst Seelsorge zu machen, natürlich, indem man dann seinen Blick auf Gott geworfen hat, sich von ihm auch hat inspirieren lassen und durch das auch gestärkt wird. Also durch das Einwirken des Geistes Gottes entsteht und wächst in unserem Geist der Glaube, respektive auch das Vertrauen auf Gott. Und wenn der menschliche Geist mit dem Geist Gottes verbunden ist und sich von ihm inspirieren lässt, wird er auf unsere Seele einwirken und ganz langsam, aber kontinuierlich ein neues Bewusstsein und somit auch neue Empfindungen unserer Seele auslösen. Der Glaube in uns, er kann auch in unserer Seele wachsen. Ein kleines Beispiel. Mein Großvater hat sehr viele schwere Dinge erlebt, hat aber auch erlebt, die der Herr immer durchgetragen hat und durchgeholfen hat. Und er hatte mit meinem Vater zusammen ein Architekturbüro und einmal waren sie als Generalunternehmer tätig und hatten einen Wohnblock, mehrere Wohnblocks hochgezogen und jetzt gab es da ganz massive Fassadenschäden und jetzt kam der Bauherr und sagte, ihr müsst uns die Schäden reparieren. Der Baumeister, der das eigentlich verursacht hat, war mittlerweile insolvent. Das heißt, der Generalunternehmer, also mein Papa und mein Opa, mussten haften und da kam eine Zahlungsaufforderung, eine Beteiligung, sagt man bei uns, von 800.000 Franken. Und mein mein Vater und Großvater hatten nicht annähernd einen Bruchteil dieses Geldes. Und mein Vater war natürlich total aufgelöst, hat meinen Opa angerufen und hat ihm gesagt, du, hat ihm den Brief vorgelesen. Und mein Opa hat dann einfach gesagt, du Erich, das nehmen wir ganz gelassen aus Jesu Händen. Und ich habe das miterlebt als 16-, 17-Jähriger und dachte, wie kann man sowas sagen? Ja, man ist kurz vor dem finanziellen Ruin und dann sagt er einfach, das nehmen wir ganz gelassen aus Jesu Händen. Heute ist mir klar, das war auch nur deshalb möglich, weil mein Opa Gottes Erfahrungen gemacht hat. Er hat zwar viel Schweres durchgemacht, aber hat immer wieder erlebt, Gott hat immer wieder einen Ausweg geschaffen. Er hat immer wieder eine Tür geöffnet. Und das, da durfte die Seele auch lernen, langsam immer mehr auf Gott zu vertrauen und so, dass dann durch den Geist sie einfach diese Festigkeit bekommt und sagen kann, angesichts einer solchen schwierigen Situation, das nehmen wir ganz gelassen aus den Händen Jesu. Ohne das Einwirken des Geistes Gottes kann die Seele wohl kaum immer Lust am Herrn empfinden. In Psalm 37 ist auch einer meiner Lieblingspsalmen, da heißt es, habe Lust am Herrn, oder? Habe deine Lust am Herrn. Und das ist für mich etwas ganz Schönes, Kostbares, die Lust zu haben am Herrn. Aber wenn man dann so ganz am Boden unten ist und wenn es einem schlecht geht und wenn man das Gefühl hat, Gott hört mich ja gar nicht, haben Psalmisten übrigens auch mehrfach das Gefühl, er hört mich ja gar nicht. Oder er hat mich vergessen oder verlassen oder weiß ich was. Dass man dann noch die Lust am Herrn verspüren kann, ist dann nicht so ganz einfach. Also die Seele eines Gottesfürchtigen befindet sich auf dem Weg, der sich von der Welterfahrung löst und immer mehr in die Gotteserfahrung hineinführt. Es geht vom Selbstvertrauen, der natürliche Mensch hat ein Selbstvertrauen, und eigentlich sollten wir langsam vom Selbstvertrauen wegkommen zum Gottesvertrauen. Und dieser Weg ist oft steil und führt uns in die Schwachheit, damit wir die Kraft Gottes auch erleben können. Er lässt uns ohnmächtig werden, damit wir die Allmacht Gottes erfahren dürfen. Das ist ja das Geheimnis, dass man gerade in der persönlichen Ohnmacht die Allmacht Gottes viel gewaltiger erleben darf. Also wir werden sehen, bei diesen Psalmenversen, da sind einerseits die entsprechenden Empfindungen, die aus der Welterfahrung stammen, und andererseits die Erfahrung des Geistes, die dann in der Seele wieder ganz neue Emotionen entfachen. Wenn der Geist der Seele zum Beispiel das Ende der Gottlosen vor Augen führt, dann soll das nicht die Schadenfreude des Gottesfürchtigen entfachen, sondern die Seele des Gläubigen davor abhalten, den Gottlosen in seinem Gelingen zu beneiden. Wir werden Psalm 73 auch noch anschauen. Psalm 73 ist so köstlich, wie Asaf eigentlich Probleme hat mit seinem Leben. Und er merkt, ich bemühe mich in der Gottesfurcht, ich versuche mich mit Gott zu beschäftigen und ihm treu ergeben zu sein und habe so viele Probleme in meinem Leben. Und dann schaut er mal über seinen Tellerrand und merkt, da gibt es Gottlose und ihnen geht es einfach gut. Wir können das Leben genießen. Die haben keine Probleme, obwohl sie betrügen, andere über den Tisch ziehen und so weiter. Und er kann nicht verstehen, dass er, der sich in der Gottesfurcht übt, dass es ihm immer wieder so schlecht geht und den Gottlosen, der sich überhaupt nicht um Gott kümmert, dass es dem so gut geht. Und dann hat er ja angefangen, den Gottlosen zu beneiden. Und dieser Psalm zeigt uns ja ganz auf wunderbare Art und Weise, wie hier auch ein Psalmist mit ganz normalen menschlichen Empfindungen zu kämpfen hat, wie Eifersucht und Neid und so, und wie er damit umgeht. Können wir dann auch näher anschauen. Also, die Welterfahrung zeigt der Seele oft, wie scheinbar Gutes den Gottlosen und Gierigen dieser Welt geht, währenddem die Gottesfürchtigen mit mancherlei Problemen zu kämpfen haben. Die Seele muss ein Leben lang an die Dinge des Geistes und des Glaubens erinnert werden. Wir müssen unsere Seele immer wieder erinnern. Immer wieder sagen, schau auf den Herrn, vertraue ihm, harre auf ihn. Wir müssen unserer eigenen Seele immer wieder zusprechen, und das machen die Psalmisten wunderbar. Also für den Bewusstseinswechsel in unserem Leben sind gerade die Psalmen eine ganz große Hilfe. In den Psalmen werden die Emotionen ausgesprochen, die aus der Welterfahrung entstanden sind. Also man macht Erfahrungen in dieser Welt, man hat Gefühle, Emotionen, Frustrationen, Niedergeschlagenheit, aber auch Freude und so weiter. Und dann formuliert man das aus, spricht das aus, bringt das vor den Herrn und bespricht es mit ihm. Und dann durch den Blick auf den Herrn bekommt man neue Inspirationen, neue Impulse. Und die helfen dann. Also aus diesen Empfindungen entsteht dann oft ein Bitten, ein Flehen, ein Schreien, und diese sind dann wiederum die Grundlage, um wieder ganz neu auf den Herrn zu schauen. Diese Blickrichtung auf den Herrn zu schauen, macht die Seele ruhig und führt dann in ein Danken, Loben, Anbeten und Preisen, trotz bedrängter Welterfahrung. So, ihr himmlischer Vater, wir wollen dir herzlich danken für die Psalmen. Wir danken dir, dass wir so viel profitieren dürfen von diesen Psalmen. Und sie helfen uns, gerade auch in unseren Situationen. Und wenn wir, einerseits, wenn wir uns freuen, aber auch wenn wir in Schwierigkeiten sind, in allen Lebenslagen, dürfen gerade die Psalmen für uns eine ganz große Hilfe sein. Hab du jetzt Dank für diesen Abend. Geh du mit uns in diese Nacht und segne jedes Einzelne von uns und auch alle unsere Lieben. Amen.